ARD.
Kunstverbrechen. Großpapi, Goebbels und die Nazi-Kunst ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur. Das hier ist der zweite Teil der Story um das gestohlene Kunstwerk Die Bogenschützin. Alle Folgen zu diesem Fall findet ihr in der ARD Audiothek.
Hört's mal ein bisschen langsamer?
Jo.
Hier genau rein, ne? Hier, genau hier rein. Ach.
Wir sind auf dem Weg in ein kleines Dorf in der Nähe von Bad Tölz in Bayern.
Wie der Ort heißt, das sagen wir hier nicht. Wir mussten es versprechen, sonst hätte uns der Mann, den wir besuchen wollen, nicht in sein Haus gelassen.
Okay. Dann muss es das letzte Haus auf der Seite sein.
Das Haus ist ganz neu gebaut, zweistöckig, von außen mit grau gestrichenem Holz verkleidet, Solarpaneele auf dem Dach. Gerade wird die Einfahrt gepflastert und das Tor an der Straße gebaut. Ein modernes Einfamilienhaus fällt etwas aus der Reihe in diesem bayerischen Dorf.
Die mehr als 2 Meter hohe Buchenhecke, die kennen wir allerdings schon von Fotos. Es sind die Fotos, die das Wochenendgrundstück der Familie von Stefanie zeigen. Sie hatte sich an uns gewandt, weil hier, genau an diesem Ort, eine Statue ihres Großvaters gestohlen wurde. Die Bogenschützin, mehr als 2 Meter hoch, aus Bronze, mehr als 100 Kilo schwer. Und der Mann, den wir treffen, hat den Diebstahl als erster bemerkt.
Hallo,
Hallo.
Vom NDR.
Ja, Sie stehen wir schon angekündigt,
genau.
Vielen Dank.
Wir sollen Sie ganz liebe Grüße bestellen von Stefanie und ihrer Mutter.
Danke. Sie müssen mir helfen. Sie wollen es vor allem angucken, gell, hieß es, oder?
Nee, wir wollen schon noch mit Ihnen sprechen.
Der neue Besitzer des Grundstücks ist skeptisch. Er habe ja nichts mit dem Diebstahl und der Vergangenheit dieses Kunstwerks zu tun, sei da komplett außen vor. Und er will nicht, dass sich Rückschlüsse ziehen lassen zu ihm und der Adresse. Innerlich bin ich schon bereit, mich zu verabschieden. Der Nächste in dieser Recherche, der bloß nicht in Verbindung gebracht werden will mit der Bogenschützin und deren Geschichte. Aber Torben gibt noch nicht auf, ganz in Kunstverbrechen-Reporter-Manier.
Worum es uns bei Ihnen geht, ist, dass Sie im Grunde der erste Mensch sind, der tatsächlich, dem das aufgefallen ist, das Ding ist weg.
Naja, sagt der Bewohner dann und willigt ein, dass wir ihn weiter befragen können. Aber er sagt auch, eigentlich kann er doch gar nicht genau sagen, wann der Diebstahl stattgefunden hat. Er bestätigt uns, dass bei den Kaufverhandlungen mit der Familie von Stefanie und ihren Geschwistern vereinbart wurde, dass die beiden Statuen, die damals noch auf dem Grundstück waren, nicht mitverkauft werden. Es gab die Vereinbarung, dass die Schreitende und die Bogenschützin, so heißen sie, abgeholt werden sollten.
Im Sommer 2023 wurde dann die erste Statue abgeholt. Ihr erinnert euch, Stefanis Bruder hatte davon erzählt. 3 Leute brauchte es, um die auf den Hänger zu bekommen. Und der neue Besitzer des Grundstücks hoffte dann sehr, dass auch die Bogenschützin schnell verschwindet.
Die zweite Statue blieb noch auf dem Grundstück und es liefen die Abbrucharbeiten weiter. Und die Bauarbeiter mussten die zweite Statue auch versetzen, um den Altbestand hier komplett abreißen zu können. Und dann stand diese zweite Statue an der noch bestehenden Buchenhecke über mehrere Monate. Und ich habe auch immer wieder nachgefragt, ob sie nicht irgendwann mal abgeholt werden sollte, was aber nicht erfolgt ist. Und ich müsste lügen, aber Januar 24 habe ich nachgefragt, ob nicht unser Vorbesitzer den Sockel der zweiten Statue noch abholen will oder ob wir das entsorgen sollen. Und dann kam der sofortige Rückruf, das war eine WhatsApp. Ja, Moment, die Statue ist ja noch nicht mal abgeholt worden. Und so ging das Ganze ins Rollen. Und dann habe ich noch ein Foto gemacht, habe es zurückgeschickt von dem alten Sockel. Das war im Schnee noch damals.
Der schwere Sockel wurde zurückgelassen. Aber auch ohne den war die Bronzeskulptur immer noch etwa 2 Meter hoch. Und natürlich fällt der erste Verdacht da auf die Bauarbeiter. Die hatten die Gelegenheit, die hatten Ortskenntnis. Die fielen auch mit schwerem Gerät und Hänger nicht auf. Und Stefanie und ihr Bruder hatten erzählt, dass es da schon auch Interesse an der Kunst gegeben habe. Wahrscheinlich wegen der Plinthe, also dem Fuß der Statue. Denn da war die Signatur des Künstlers eingraviert und das Jahr, in dem die Statue gegossen wurde. 1937.
Der heutige Grundstücksbesitzer weicht in diesem Punkt aus.
Nein, so weit will ich nicht gehen. Die Statuen waren ein Thema, und aber letztendlich nur wegen der Entsorgung und, also ist schwierig zu, im Nachhinein zu beurteilen, es könnte sein, dass ein Arbeiter zumindest erwähnt hat, dass es sich nach seiner Ansicht nach um Kunst aus dieser NS-Zeit gehandelt haben könnte. Aber ich würde jetzt niemals so weit gehen, Rückschlüsse ziehen zu wollen, dass da größeres Interesse von deren Seite stand. Nein, nein, auf keinen Fall.
Der neue Grundstücksbesitzer hat dann im Februar 2024 noch bei den Nachbarn nachgefragt, ob irgendeinem etwas aufgefallen sei. Aber niemand konnte sich an etwas erinnern.
Ja, wie auch immer das dann vonstatten gegangen ist. Allein die Bronze hat natürlich einiges an Wert.
Ging es also gar nicht um die Kunst, sondern nur um den Materialwert? Ist das hier doch nur ein Fall von Metalldiebstahl?
Oder verschweigen uns die Menschen im Dorf etwas? Unsere Suche nach der Bogenschützin geht weiter.
Das ist Kunstverbrechen. Großpapi, Goebbels und die Nazikunst. Teil 2. Mein Name ist Lenore Lötsch.
Und ich bin Torben Steenbuck.
Hallo, liebe Kunstverbrechen-Community. Ich versuche mal nicht direkt so down zu klingen, so am Beginn der Folge, aber so richtig weitergekommen sind wir bei unserem Besuch am Tatort und auch bei diesem Gespräch mit dem neuen Besitzer des Grundstücks ja nun leider nicht.
Ja, ich fühl's, Lenore. Ihr müsst euch vorstellen, es war Ende Mai, ziemlich regnerisch. Und wir sind da nach dem geht so guten Gespräch mit dem neuen Grundstücksbesitzer eher mit hängenden Schultern über die Dorfstraße geschlurft. Wir wollten ja so eine ganz klassische Reporterarbeit machen, beziehungsweise Ermittlerarbeit. Bisschen rumlaufen, bisschen an den Türen klingeln, umhören, wer könnte was gesehen haben, wer könnte was gehört haben. Eigentlich super spannende Arbeit für uns.
Ja, aber am Anfang war es echt ein Krampf. Der einzige direkte Nachbar, der vielleicht etwas gesehen haben könnte, war nicht da. So oft wir auch an diesem Tag und auch am nächsten bei ihm geklingelt haben.
Wir haben nur einmal seine erwachsenen Kinder getroffen, die uns aber auch keine Auskunft geben konnten oder wollten.
Dann haben wir versucht, mit unserem fröhlichen Moin auf der Straße mit den Bewohnern ins Gespräch zu kommen. Naja, und wir wurden gemustert. Und eine ältere Frau mit Hund, die blieb zumindest stehen, hatte wohl auch gleich das Gefühl, ah, die sind wie ich auch nicht von hier. Und die erzählte uns dann von ihrem Frust auf die Dorfbewohner, die unter sich bleiben wollen. Die seien doch alle hinterfotzig.
Ja gut, das kann hier im Norden schon auch mal passieren.
Ja, bist aber so hinterfotzig nun nicht, ne? Habe ich in meinem Mecklenburger Dorf noch nie gehört.
Fair.
Auf jeden Fall, ich bin an dieser Stelle unserer Recherchereise ziemlich deprimiert und frage mich, ist das überhaupt eine Geschichte? Hat hier, ja sagen wir mal, bis auf die Familie irgendjemand was mitbekommen von diesen Kunstwerken im Garten?
Naja, und dazu kommt noch, das habt ihr eben gehört, von dem neuen Besitzer des Grundstücks, Metalldiebstahl scheint ziemlich naheliegend zu sein. Die Bogenschützin ist einfach wegen des Materials, wegen der Bronze geklaut worden.
Aber wir haben das schon in der ersten Folge angedeutet, nicht alle gehen davon aus, dass das so ist. Ich hatte Kontakt zu einem Kunstsammler aus Utah in den USA. Johnny nennt er sich im Netz. Und er sammelt deutsche und österreichische Kunst aus den 30er, 40er Jahren. Also klar umrissenes Sammlungsgebiet, Kunst aus Nazi-Deutschland. Der jedenfalls hatte mir versprochen, er schaue sich in entsprechenden Foren im Internet um und würde mich dann informieren. Und auf meine Frage, was wir oder die Familie denn nun machen können, außer vielleicht einfach Geduld haben, schickt er mir folgende Sprachnachricht.
Yes, patience. This
piece. Ja, man braucht Geduld. Das Werk wird in der Zukunft bei einem Händler oder einem Auktionshaus auftauchen. Und ich denke, in der Zwischenzeit steht es im Garten von jemandem. Das Werk ist zu groß, um es zu verstecken. Ich bin mir sicher, dass jemand es gesehen hat und weiß, wo es ist. Allerdings habe ich auch von verstollenen Kunstwerken gehört, die erst 60, 70 Jahre später wieder aufgetaucht sind. Ich denke, dass der Dieb weiß, dass dieses Werk einen historischen Wert hat und kostbar ist. Daher glaube ich nicht, dass es eingeschmolzen wurde, um das Metall zu verkaufen.
Die Sache mit dem, das muss jemand gesehen haben, das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen. Wenn wir schon vor Ort sind, gucken wir halt in jeden Garten.
Ja, das hat die Blicke der Leute, die in Autos an uns vorbeifuhren, nur noch skeptischer gemacht, wie wir uns da gestreckt haben, um über Zäune und durch Hecken zu schauen.
Vollkommen richtig, aber uns beiden Superermittlern ist da ja in dem Moment nichts zu peinlich. Sowohl beim Schauen als auch beim Anquatschen. Ich sag's mal so, wenn man mit dir unterwegs ist, Lenore, dann wird schon auch einfach random mal irgendein Einheimischer gefragt, ob denn die Internet-Restaurant-Empfehlung auch wirklich legit ist.
Jetzt, wo du sagst, ich ahne, weshalb meine Familie immer hinter mir läuft. Das wird wahrscheinlich der Grund sein. Aber zumindest du bist mit mir zusammengelaufen.
Na klar.
Danke dafür. Als wir da jedenfalls durch dieses oberbayerische Dorf mit Blick in die Berge spaziert sind und voll den Sherlock-Blick drauf hatten, bist du plötzlich zu einem Haus abgebogen. Für mich jedenfalls völlig ohne konkreten Anhaltspunkt, war ich echt kurz perplex.
Ja, habe ich gemerkt. Ich hatte da irgendwie so ein Gefühl, dass es da was zu holen gibt. Wirklich komplettes Bauchgefühl. Aber ich habe auch gesehen, ey, das ist ein großes Grundstück. Vielleicht gibt es da noch eine Ecke, von der man sogar auf das andere Grundstück, wo die Statue damals stand, gucken kann. Oder auf dem relativ großen Gelände, ob man da nicht irgendwo diese Statue verstecken kann.
Ja, war so ein bisschen so ein ehemaliger Bauernhof, so sah es aus. Also eine lange, breite Auffahrt, die so seitlich etwas abschüssig auf ein großes Wohnhaus und mehrere angrenzende Scheunen geführt hat. Und in diesen Scheunen habe ich noch ein paar Trecker erkennen können. Und dieses Wohnhaus war vielleicht, ich bin schlecht im Schätzen, aber sag mal, 50 Meter lang, dreistöckig. Und anscheinend leben dort mehrere Parteien. Auf jeden Fall gab es mehrere Eingangstüren mit unterschiedlichen Klingelschildern.
Und dann hat bei mir wieder das Bauchgefühl gekickt und ich habe einfach mal an einer der Türen geklingelt.
Ich klingel mal.
Hallo?
Guten Tag, Torben Steenbuch hier vom Norddeutschen Rundfunk. Hallo. Könnte ich Ihnen einmal kurz ein paar Fragen stellen?
Ja, Sekunde.
Hallo.
Keine Minute später steht Harald von Unruh vor uns und entschuldigt sich gleich mal. Er wohne leider erst seit 20 Jahren in dem Ort. Er könne wirklich noch nicht mitreden.
Aber als Lenore ihm dann erzählt, weshalb wir hier sind und für welches Grundstück wir uns interessieren, da verblüfft er uns.
Wir haben eine ungewöhnliche Frage. Wir sind Journalisten vom NDR und recherchieren gerade eine Geschichte über ein verschwundenes Kunstwerk. Hier im Ort ist es verschwunden. Aha. Klingelt sofort?
Überhaupt nicht. Null.
Es ist auf einem Grundstück verschwunden, das letzte Grundstück auf der linken Seite.
Das ist ganz neu bebaut worden.
Genau. Und können Sie sich erinnern, was da vorher war?
Da war vorher ein anderes Haus und ich kann mich erinnern an zwei Skulpturen, die da im Garten standen. Das war so ein bisschen Blut- und Bodenkunst. Aber ich kannte die Leute nicht da. Ich kenne die auch nur ganz flüchtig, die jetzt dort wohnen. Aber mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen.
Und dieses Blut und Boden, hat man sofort gesehen, dass das zu so einer Kunstrichtung gehörte?
Das ist ja, also es war meine Einschätzung und die meiner Frau war uns so diese Art. Jetzt muss ich nur leider... Achso, nee, das ist meine Frau, das geht schnell. Ich erwarte nämlich noch einen Rückruf.
Okay.
Ja.
Und er nutzt das Telefonat mit seiner Frau gleich mal, um zu fragen, ob sie die Figuren beschreiben kann oder irgendetwas dazu weiß.
Ich habe hier gerade den Norddeutschen Rundfunk an der Tür. Du, ja, also es geht hier um diese beiden Figuren, die da unten in dem Grundstück standen, was die jetzt neu bebaut haben. Haben wir uns doch immer drüber unterhalten. Weißt du, welche Geschlechter die hatten, die beiden Figuren? Meiner Ansicht nach war ein Mann und eine Frau, nicht? Waren zwei Frauen. Aha.
Wir fragen Harald von Unruh noch, ob ihm während des Abrisses des alten Hauses irgendwas aufgefallen ist.
Die haben wir hier so von Weitem mitgekriegt. Da war die Birne da und hat das ruckzuck platt gemacht, das Haus. Das ging ziemlich schnell. Mhm. Waren wir auch erstaunt drüber. Und dann war auch erstmal Ruhe. Aber ich habe mich auch weiter gar nicht da gekümmert oder geguckt, ob diese Figuren da noch stehen. Ich war mir klar, dass die da auch wegkommen. Aber und die ist besonders wertvoll.
Tja, immer diese Frage, welchen Wert hat diese gestohlene Bogenschütze? wissen wir leider nicht genau. Aber was wir jetzt wissen, dass sie zumindest von zwei Dorfbewohnern schon im Vorbeigehen als Blut- und Bodenkunst, also Nazikunst, identifiziert wurde.
Blut und Boden, das ist ja ein Schlagwort der nationalsozialistischen Ideologie, vor allem in Bezug auf die Landwirtschaft. Also verkürzt, die Verbindung der sogenannten reinen, arischen Abstammung mit dem Boden, mit den Dörfern. Nur die nordischen Menschen seien hier verwurzelt. Und das kann man natürlich dann auch auf die Kunst übertragen.
Blut- und Bodenkunst sind dann so bäuerliche Szenen mit stramm blonden Männern hinterm Pflug. Naja, oder eben nackte Frauen mit strammen Waden, die in schreitenden Posen oder bogenschießend im Garten stehen.
Harald von Unruh hat uns dann noch jemanden empfohlen, der sich auskennt mit Kunst im Dorf. Und da hatten wir ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, den Markreiter Sebald zu finden.
Sauber, Kollegin Löth. Immer schön dem Duktus der Einheimischen anpassen.
Ja, meine Fähigkeiten der Anpassung waren da schnell vorbei. Hört ihr gleich. Wir haben erstmal nur den Bruder des Gesuchten und seine Tochter angetroffen. Die haben dann die, ich sag mal, Absprachen für uns übernommen.
Sebald! Sebald! Hallo! Das ist ja doof von dir, für die da. Ja, von denen, die Jährlich brauchen wir, haben eine Frage.
Also, guten Tag. Ja? Viertelstunde brauchst du, oder gesagt? Wie bitte?
Ich brauch mal 4 Stunden, oder gesagt.
Okay. Mingen Sie ein Bier oder was zum Trinken? Okay,
also wir schauen super. Was auf. Ja, die haben irgendeine Frage an den Künstler, wie das Skulptur, keine Ahnung.
Eine Skulptur ist.
Oder willst du doch dir reden?
Meine Güte. Nein.
Nee,
aber dann kommen wir in der Viertelstunde wieder.
Ja, aber ja,
super, haben wir eine Runde.
Okay. Bis dann, ja, ciao.
Klar ist hier sofort, jetzt sind wir bei den Alteingesessenen des Dorfes angekommen. Als wir bei Sebald Markreiter pünktlich nach 15 Minuten klopfen, empfängt er uns sehr offen und neugierig.
Und er weiß sofort, um welches Grundstück es geht und dass da eine Bronzefigur stand.
Ja, da ist eine super Bronzeskulptur gestanden, so eine Frau, nackte Frau, oder?
Genau.
Die ist gestanden worden.
Ja. Wissen Sie gar nicht?
Nein. Die ist ja gestanden, bevor da ist jetzt das Haus weggerissen worden. Und dann ist es ein Neubau geworden. Oder?
Konnte man das einsehen, dieses
Grundstück? Ja. Das war neben der Straße, also ziemlich zugewachsen da war die. Das ist ja Jahrzehnte da gestanden, die Figur.
Während ich die Fotos raussuche, breitet er die Arme aus, bis in die Höhe der Schultern und tänzelt über den Hof, um die Figur zu beschreiben, an die er sich erinnern kann. Und er versucht, die Zeit einzuordnen, aus der sie kommt.
Ja, vielleicht sogar, das war die neue Nacktheit irgendwie. Es ist fast vielleicht sogar die Nazi-Zeit. Kann ich mir vorstellen, ja.
Und das ist also das, woran Sie sich erinnern, ist offensichtlich diese Schreitende, die so...
Ich weiß bloß die eine, genau, das war so richtig so, also das passt in die Zeit, die heroischer und total nackt und selbstbewusste Frau.
Genau. Und die aber gestohlen wurde, ist eine andere, und zwar ist das eine Bogenschützin.
Auch nackte Frau, auch sehr durchtrainiert.
Amazonin.
Oder? Genau. In der Hand.
Genau.
Und die können überhaupt nicht erinnern.
So richtig kann Sebald Markreiter nicht glauben, dass er jahrzehntelang die Bogenschützin nicht entdeckt hat auf dem Grundstück am Rande des Dorfes. Denn deren, ich sag mal, Schwester, die Schreitende, die war im Ort so bekannt wie der Maibaum, erzählt er.
Da ist jeder vorbeigefahren, man fährt so vorbei am Maibaum, man nimmt ihn nicht mehr bewusst wahr. Mhm. Und so ist was mit der Figur dann auch irgendwie. Das war ja nichts Besonderes, das war wie ein Strauch und so.
Ja, ja.
Für die meisten Leute. Mhm. Aber wie gesagt, die anderen Figuren,
okay.
Haben wir nie gesehen.
Aber der Ruf dieser Statue war keine lokale Angelegenheit. Sogar in München sei er auf die Schreitende angesprochen worden.
Aber wie ich in den 70er Jahren in München eine Lehre angefangen habe, da haben wir, was bist du? Ah, das ist doch das Ding. Ach. Das war tatsächlich, wenn du auf ein Rad gefahren sind, das war bekannt, wenn man da vorbeigefahren ist. Aber eigentlich nur die Figur. Okay. Wie gesagt, bei den anderen waren eigentlich so versteckt oder zugewachsen, war nicht sichtbar.
Im vergangenen Jahr hatte Sebald Markreiter die Schreitende noch einmal fotografiert, erzählt er uns. Ja, er hatte da schon ein gewisses Interesse an dem Kunstwerk. Als die Bauarbeiten losgingen, habe er den Nachbarn gefragt, ob es diese Figur denn noch gäbe. Und der hätte dann von deren Abtransport durch die Erben erzählt.
Als wir uns verabschieden, kann er es immer noch nicht fassen.
Der war immer schon so zurückgewachsen. Und die war immer da gestanden.
Die hat immer da gestanden und die hat wirklich immer zur Straße hin auch gestanden.
Das gibt's nicht.
Wunderbar.
Danke.
Da kommen zwei norddeutsche Journalisten und erzählen ihm, dass es noch eine andere, stolze 2 Meter Bronzefigur gegeben hat. In seinem Dorf.
Jetzt fängt es passend auch wieder an zu regnen, dann können wir mal wieder.
Oh je, wenn du es jetzt so hörst, schon ein bisschen Depri deine Stimmung damals, ne?
Ja, also perfektes Reporterglück wäre gewesen. Wir schauen zufällig in Sebalds Garage und zack, sehen wir den Bogen und eine Frauenhand.
Nein, also damit kein falscher Eindruck aufkommt. Liebe Grüße an Sebald, du stehst nicht auf der Liste der Verdächtigen für uns. Und ich fand unseren Schnitt jetzt eigentlich nicht so schlecht. Wir sind nicht vom Hof gejagt worden und die Einheimischen haben dann schon doch ganz offenherzig erzählt.
Na, wir haben denen ja immer Fotos gezeigt von der Bogenschützin. Einen Link zu allen Fotografien, die wir aufgetrieben haben, packen wir euch übrigens auch nochmal in die Shownotes von der Folge. Aber ich glaube, wir müssen auch endlich noch einmal ordentlich beschreiben, was wir da genau suchen.
Ja, da bin ich schnell fertig. Nackte Frau mit spitzen Brüsten, schlanker Taille und muskulösen Oberschenkeln und Waden hält einen Bogen in der linken Hand. Der linke Arm ist ausgestreckt. Es wirkt so, als habe sie gerade einen Pfeil in den Himmel geschossen und schaue dem jetzt mit etwas entrücktem Gesicht nach. Sie hat so eine für die 30er Jahre typische Frisur. Die Haare sind vor allem Richtung Hals so üppig in Form gelegte Wellen.
Also ich habe dich ja schon mehr schwärmen gehört von anderen Kunstwerken. Ich finde ja, das ist eigentlich ganz zugängliche, realistische Kunst. Könnte so in jedem Stadtpark stehen und würde ich vermutlich dran vorbeigehen und mir jetzt nichts Besonderes dabei denken oder mir das intensiv angucken.
Ja, das glaube ich schon auch. Aber wenn man genauer schaut, dann bekommt man schon ein Gefühl, aus welcher Zeit die stammt, finde ich. Allerdings finde ich das Motiv ja ein bisschen albern.
Okay, also es hat was Sportliches. Greift jetzt so ein bisschen vielleicht die römische Antike auch auf, so ein bisschen Diana, Göttin der Jagd.
Ja, aber also schau mal, wie hält sie den Bogen? Steil in den Himmel, genau über ihren Kopf. Das würde mich jetzt wundern, wenn man da irgendwas treffen würde. Außer sich selbst vielleicht, wenn der Pfeil zurückkommt. Also ist realistische Kunst, klar, aber das Motiv absolut unrealistisch.
Come on, Lenore, das ist jetzt ja wohl auf jeden Fall eine Allegorie in Bezug zur Antike. Brauche ich dir jetzt nicht erklären. Auf den Himmel schießen, zu den Sternen, ins Offene und zwar ganz aktiv. Ne? Also Pfeil wurde ja schon geschossen, sieht man nicht mehr bei der Statue. Eine selbstbewusste, durchtrainierte Frau mit den Füßen fest auf der Erde. Ich kann schon mal spoilern, ich habe da in einer sehr beeindruckenden Privatsammlung ganz andere Sachen gesehen.
Für mich ist ja immer die Frage, wir wissen, das stammt aus dem Jahr 1937. Ist das denn nun automatisch Nazi-Kunst mit diesen, das hatte ja Stefanie, also die Enkelin des Bildhauers gesagt, Leni Riefenstahl-mäßig inszenierten Körpern? Ich habe von Stefanie eine Monographie bekommen, da sind alle Werke von Matthias Schumacher aufgelistet, ist insgesamt eher so ein dünnes Bändchen und, Achtung, stammt auch aus den 60er Jahren und ist von der Familie herausgegeben worden, diese Monographie. Die Bogenschützin ist da als Abbildung überhaupt nicht drin. Dabei war die eigentlich damals sein größter Erfolg.
Wollte man in den 60er Jahren also anscheinend nicht mehr dran erinnern. Aber in den 1930er Jahren, also genauer 1939, da ist das Kunstwerk ausgewählt worden von einer Jury und wurde präsentiert auf der großen deutschen Kunstausstellung in München.
Wobei die Jury war eher klein. Die bestand aus Hitlers Haus- und Hoffotograf Heinrich Hoffmann. Es gab anfangs erst eine größere, neunköpfige Jury, aber die haben Hitlers Geschmack nicht so ganz getroffen. Goebbels hat das in seinem Tagebuch so notiert. Man hat hier Stücke aufgehängt, die einem direkt das Grausen beibringen. So geht das bei einer Künstlerjury. Da schauen alle nach der Schule, nach Namen und Wollen und haben meist den Sinn für eine wirkliche Malkunst verloren. Also wurde die Jury umbesetzt und Heinrich Hoffmann wurde ernannt. Der schaute danach, was Hitler gefiel.
Und Hoffmann wählte Matthias Schumachers Bogenschützin aus und platzierte sie auf der Einladungskarte für die dritte große deutsche Kunstausstellung.
So, und ich habe dir hier mal ein paar Kopien mitgebracht. Die sind, so sah der Katalog aus dieser großen deutschen Kunstausstellung 1939. Also du siehst den Einband hier auf der ersten Seite. Und dann kannst du mal so durchblättern, was bei den Abbildungen auf Seite 1, 2, 3 war.
Okay, der Einband, knalliges Rot, Reichsadler mit Hakenkreuz.
Aber dieses Diné, guck mal, siehst du was Antikes?
Also, ja, dieser Kopf und dieser Römerhelm.
Genau, das ist Pallas Athene, also die Göttin der Weisheit des Krieges. Die war immer also auf dem Signet drauf, eben mit Schild, mit Speer und mit den nationalsozialistischen Symbolen.
Okay, Okay, zweites Bild. Adolf Hitler in strenger Pose. Ist das ein Gemälde?
Das, genau, das ist Gemälde. Ah, und das war okay. Gleich sozusagen auf Seite 1 der Abbildung. Erst auf der, also am Anfang wurden die alle aufgelistet. Waren ja sehr viele Künstler, sehr viele Kunstwerke und das erste Bild Hitler.
Na klar.
Der zweite ist, hast du gesehen, auch ein Nationalsozialist?
Auch ein Nazi, genau.
Rudolf Hess ist das.
Ja, ja.
Stellvertreter von Hitler.
Strenger Scheitel. Strenger Blick. Ah, okay. Und die nächste Seite, da geht es dann wirklich mit den Statuen los. Da sehen wir einen Mann, sehr durchtrainiert, wirklich ein total muskulöser Brustkorb, harte Gesichtszüge, Blick schräg nach oben.
Das ist von Arno Breker Dionysos.
Mhm. Ja, Breker, Thorak, das waren genau. Also die beiden bekanntesten Bildhauer.
Thorak, schon mal gut.
Ah, Thorak, nächste Seite. Ein Pferd. Gut. Eines von Hitlers Hengsten, aber ich weiß jetzt nicht, weißt du, welche Größe das war, die da ausgestellt war? Also war das eins von den 3 Meter großen oder?
Nee, das war eher ein kleineres.
Ah ja, okay.
Also das waren jetzt so Fotos aus dem Katalog. Zur Eröffnung dieser Ausstellung 1939 kamen natürlich Hitler und Goebbels. Das alles war eine wahnsinnig aufwendige Inszenierung mit rotem Teppich, Präsentation von Kunstwerken in so einer Art Triumphmarsch und Menschen, die an der Straße stehen und jubeln. Und woher wir wissen, dass dieser Teppich rot war und diese Kunstwerke golden blinken, es gibt da irre 3-stündige Propagandafilme in Farbe von diesen Ausstellungseröffnungen. Da sieht man, das war ein absolutes Prestigeobjekt, wie so eine Art Kunstunterrichtungsstunde für die Volksgemeinschaft.
Also eigentlich im Grunde so eine Gala. So
genau,
eine
genau. Eine Gala, aber die großen deutschen Kunstausstellungen waren auch Verkaufsschauen, weil darum ging es eigentlich. Mhm. Also die Leute, die da draußen jubelten, die sollten im Münchner Haus der Kunst dann die Einrichtung für ihre Wohnzimmer kaufen. Und das haben sie auch gemacht. Also der Umsatz 1939 mehr als 2 Millionen Reichsmark. Die Schauen waren Kunstverwertungsmaschinen. Das hat mir der Kunsthistoriker Christian Fuhrmeister gesagt. Der hat nämlich gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen zu diesen Mechanismen dieser Ausstellung geforscht und hat das auf der Website GDK Research dokumentiert. Verlinken wir euch in den Shownotes. Da findet man wirklich alles. Also wer hat da ausgestellt? Welche Fotos wurden eingereicht bei der Bewerbung? Wer hat gekauft?
Ist wirklich super spannend. Also guckt euch GDK Research echt mal an im Internet, die Seite. Und ich habe das da richtig verstanden, ne? Man hat da selber auch Kunstwerke eingereicht? Also es ging nicht nur über auserkoren werden?
Genau, das war auch eine Sache, die ich vorher nicht so wusste. Und die hat mir eben Christian Fuhrmeister und sein Kollege Stefan Klingen erzählt. Ich habe mich in Hamburg mit den beiden verabredet und es war definitiv mein bisher skurrilstes Interview mit Kunsthistorikern.
Aha.
Normalerweise trifft man Kunsthistoriker ja in Büros, in Ausstellungen, in Museen. Wir hatten uns aber in einem Hotel in Hamburg in der Nähe des Hauptbahnhofs verabredet. Und ihr hört es, sehr, sehr laute Baustelle vor der Tür. Als ich an der Rezeption nach Christian Fuhrmeister und Stefan Klingen frage, werde ich in den Frühstücksraum geführt. Auch ein Albtraum für ein Interview. Irgendeine Kaffeemaschine macht da ja immer ohrenbetäubend laut Milchschaum. Und als ich reinkomme, sitzen die beiden noch mit einer britischen Kunsthistoriker-Kollegin zusammen und unterhalten sich. Aber als sie mich erkennen, springen sie direkt auf und ich folge den beiden in ein Treppenhaus.
Stefan, soll ich dir noch was sagen? Ist auch kein idealer Interviewort, ne? Türen knallen, sehr hallig.
Ja, bleiben wir auch nicht. Ich finde es nur zunächst echt ganz lustig, was unser Beruf so für Macken offenbart, ne? Also vor welchen Herausforderungen steht man, wenn man quasi mit den Ohren Bilder erzeugen muss? Stichwort hallige Räume. Und noch lustiger finde ich, wie die Macken von Kunsthistorikern dann sind. Die können nicht durch ein Treppenhaus gehen, ohne eine Datierung zu wagen. Also der eine fragt, was ist denn das für ein Bau hier? Und jetzt hören wir mal rein, was der andere antwortet.
Also guck, ja, ich habe auch schon gesagt, es ist ein bisschen retro, ganz viel ist retro.
Retro.
Datierungsmäßig hast du sozusagen, ich würde sagen, es sieht für mich aus nach 58, spielt 28.
Für mich ist das einfach ein Treppenhaus in so einem warmen Weinrot gestrichene Decken. Und die Geländer sind ein bisschen geschwungen, als hätte jemand wie mit so einem Flatterband von der rhythmischen Sportgymnastik ein Muster ins Geländer geformt. Aber
1958 spielt 1928. Das ist echt stark.
Ja, schon dafür hat es Treppensteigen gelohnt. So, und dann gehen wir ins Hotelzimmer von Christian Vohmeister. Eher ein Zimmerchen, zwei Stühle, ein Bett und sonst schmale Gänge. Die Entscheidung, wer da wo sitzt, dauert 2 Sekunden.
Ja. So, ich glaube, ja, so kann man gute Gesprächsatmosphäre. Ich mache jetzt noch eine Sache vorher. Nämlich, ich putze mir ganz schnell die Zähne.
Er scheint ja wirklich ein sehr unkomplizierter Typ zu sein, wa?
Total. Ich habe ihm natürlich vorher geschrieben, worum es geht. Und er hat gleich geantwortet, der Name Matthias Schumacher sage ihm erstmal gar nichts. Am Vorabend unseres Interviews hat er im Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München, da ist er Professor, einmal ins Archiv geschaut.
Also wir haben nichts und ich war etwas geschockt. Es gibt keinen AKL-Artikel. Also keinen Artikel Allgemeines Künstlerlexikon oder wie es heute heißt Artists of the World. Und das ist bemerkenswert, weil damit ist ein Künstler eigentlich überhaupt erst existent. Und das bedeutet, der ist so aus dem Fokus, obwohl es diesen monografischen Einzelausstellungskatalog gibt, dass das eine Anomalie ist, um das vorsichtig zu sagen. Also weil da ist alles eigentlich drin.
Ein Künstler, den es eigentlich nicht gibt. Krass. Frag ich mich natürlich, warum.
Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil gerade als Bildhauer hatte er natürlich Kontakt zu Gießereien zum Beispiel. Da gibt es ja Korrespondenzen, die müssen irgendwo aufgeführt sein. Dann hat Schumacher ja studiert an der renommierten Kunstakademie in Düsseldorf. Da musste er eine Sonderprüfung machen, weil er so jung war. 1909 war das, da war er gerade mal 16. Also das müsste doch eigentlich alles in Akten auftauchen, die dann ja eben zu einem Eintrag in diesem Künstlerlexikon führen. Ich habe diese biografischen Informationen über Schumacher aus einem kleinen Katalog und den hole ich natürlich im Hotelzimmer aus der Tasche.
Ich habe Ihnen mal den Katalog mitgebracht, den ich von der Familie bekommen habe. Das ist auch wirklich der einzige. Der ist, glaube ich, 68 von der Frau von Matthias Schumacher herausgegeben worden.
Und ich überfliege das jetzt mal ganz schnell, was hier steht. Ja, Professor Hammerschmidt in Neuss. Oh ja, ich sehe schon. Also alle Vibrations, die man so empfinden kann, bekommt man hier auch.
Also doch eindeutig Nazi-Kunst.
Na, noch wird er nicht detaillierter in der Analyse. Ist eher so ein grober Check, würde ich sagen. Und er klappt dieses kleine Heft dann auch erstmal wieder zu und zeigt mir auf der Website, was Sie im Archiv gefunden haben.
Wir haben vorhin diese Fotoüberlieferung, die wir im Zentralinstitut für Kunstgeschichte haben, angeschaut oder durchgeschaut. Und wir sind ja selber so ein bisschen so Verwalter von einer Art visuellem Gedächtnis, dass wir zwar die Fotos haben und unsere Vor- und Vorvorgänger haben darauf auf den Pappen handschriftliche Notizen gemacht und schreiben, was sie wissen.
Und dann zeigt er ein Foto, da steht die Bogenschützin mit einem Mal in einer Art Park. Hohe Kiefern im Hintergrund. Man erahnt das Dach eines kleinen, pagodenartigen Pavillons.
Kann ich einmal, wo steht die da? Ja,
das ist die Frage. Das gehört zu den vielen, vielen Fragen, die wir nicht haben. Wir haben gerade eben beim Frühstück.
Die Antwort haben wir nicht.
Ja, genau.
Ich als Brandenburgerin sage, es sind Brandenburger Wälder. Ja, Brandenburger Kiefernwälder.
Das habe ich auch sofort gesagt. Ja, genau. Ja, so. Halte ich nicht für ausgeschlossen.
1939, da wohnt Matthias Schumacher mit Frau und kleinem Sohn im Grunewald. Vielleicht gibt es da Fotos, muss ich Stefanie fragen, bei unserem nächsten Treffen. Was man aber sicher weiß, wo die Bogenschützin bei der großen deutschen Kunstausstellung 1939 im Haus der Kunst in München stand. Und das klingt jetzt nicht nach einem 1A-Platz, also nicht mit Arno Bregas Dionysos und Josef Thoraks Pferd in einem der beiden großen Präsentationssäle.
Sondern? Haben Sie die im Flur abgestellt?
Naja, so ähnlich. Wir hatten es ja eben schon mit einem Treppenhaus.
Echt? Im Treppenhaus?
Ja, Saal 31 heißt dieses Treppenhaus. Aber die Bogenschützin war zumindest vom Saal 23 aus schon zu sehen, so als Blickfang. Christian Vohmeister und Stefan Kling schauen noch mal genau auf die Fotos aus der Ausstellung.
Also es ist so aufgestellt, dass man drauf zuläuft, dann biegt man ab. Das heißt, es ist ein Referenzpunkt. Ich weiß gar nicht, ob es so extrem viel schlechter ist, weil der Durchgangsraum bedeutet, jeder muss da lang. So.
Es gibt einen festgelegten Rundgang bei den großen deutschen Kunstausstellungen, die in dem jeweiligen Katalog vorgegeben ist. Eigentlich immer der gleiche Rundgang. Und von daher gibt es eigentlich niemanden, der die Ausstellung besucht hat und von Anfang bis Ende durchgegangen, der da nicht vorbeigekommen ist. Also da kommt man schon vorbei und die ist ja nur durchaus prominent durch ihre Größe.
Ja, und sie ist ja, das sieht ein bisschen so, also ist ja schon fast eine natürliche Lichtdramaturgie, weil du da oben, oben ist ein Glasdach. Sie schießt nach oben ins Helle hinein, also das ist schon, und wenn man dann aus den dunklen Erdgeschossräumen kommt, das ist schon programmatisch. Also es ist möglicherweise sogar der bestmögliche Platz, den ein heutiger Kurator für das Werk auch wählen würde.
Ja, und das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Das sollte verkauft werden. Mehr als 400.000 Besucherinnen und Besucher kamen damals. Das war für zeitgenössische Künstler eine wahnsinnig lukrative Angelegenheit. Die beiden erzählen mir, die Preise, die da in München bei der GDK, also der Großen Deutschen Kunstausstellung, erzielt werden, waren viel, viel höher als bei anderen Ausstellungen zu dieser Zeit. Wie lukrativ, erfährt auch Matthias Schumacher. Josef Goebbels kauft die Bogenschützen für 14.000 Reichsmark.
Ich erinnere mich ja immer noch gern an deinen historischen Währungsrechner, Lenore. Also bei anderen Kunstverbrechenfolgen hatten wir den schon häufiger. Zum Beispiel bei der Mona Lisa, also dem Diebstahl der Mona Lisa. Sag mal, wie viel wären denn 14.000 Reichsmark in Euro?
Musst du Pi mal Daumen so mit 5 multiplizieren, also 70.000 Euro ungefähr. 15% davon bekommt aber das Haus der Kunst in München als Organisator der Kunstschauen. Das war für die Nazis einfach auch eine echte Gelddruckmaschine. Schon alleine, wenn man auf die Geschichte dieses Gebäudes schaut. Das Grundstück gibt es fast umsonst. Die deutsche Industrie drängelt sich, das Haus zu bauen. Die Liste der Sponsoren ist wahnsinnig lang. Und dann ab 1937 die Ausstellung, bei denen dann eben auch die Nazi-Elite die Kunst kauft.
Wir haben diverse Akteure, die bei der GDK richtig zuschlagen. Das ist allen voran Hitler selbst. Hat zu tun mit einer self-fulfilling prophecy. Er behauptet 33 Oktober bei der Grundsteinlegung, die neue deutsche Kunst wird erstehen und erstarken. Und dann ab 37 kann er das dann selber einlösen, indem er extrem hohe Preise zahlt, dadurch so mit so einer Blue-Chip-Dynamik was auslöst. Alle anderen Funktionseliten des NS tun es ihm gleich. Und sie kaufen teilweise privat, teilweise dann aber auch für Büroausstattung und aber auch als Geschenke an andere und derartige Dinge mehr. Und das macht eine große Bedeutung aus für den gesamten wirtschaftlichen Erfolg des Hauses der Kunst.
Den Begriff Blue-Chip-Dynamik im Zusammenhang mit Hitlers Kunstkauf, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber was ich jetzt immer noch nicht so richtig weiß, ist das nun alles Nazi-Kunst, was da gezeigt wird?
Na, du hast vorhin ja schon einen kleinen Ausschnitt aus dem Katalog gesehen, aber es ist ehrlicherweise auch wahnsinnig viel Unpolitisches dabei. Also Akte bis dort hinaus, Alpenlandschaften noch und nöcher, Blumenstillleben, Historienmalerei. Da sieht man jetzt nicht überall eine Hakenkreuzfahne. Und Matthias Schumacher, der war übrigens insgesamt mit 5 Werken bei den großen deutschen Kunstausstellungen zu sehen. Auch die Nymphe hat er da eingereicht. Das war ja auch eine Statue, die später auf dem Wochenendgrundstück der Familie stand und irgendwann verschwunden ist. Ich zeige Christian Vohmeister dann nochmal ein paar Fotos von der Schreitenden, der Bogenschützin und ein paar anderen Schumacher-Werken. Naja, und da ist er dann schon deutlich in seiner Einschätzung.
Was ich besonders finde ist, und das sieht man bei der Schreitenden und auch dann bei einer Mutter-Kind-Darstellung, das ist, also ich nenne es jetzt mal das wirklich triefende Rassepolitische. Also so eine Art überlenkter germanischer Langschädel,
der hat, und es ist ja Düsseldorf, Rheinland, sonst wie, der hat vielleicht mal eine Lehmbruck-Figur gesehen, hat aber nichts verstanden und adaptiert das auf eine Weise für gewünschte kunstpolitische Vorgaben. Und das habe ich selten, also sozusagen diesen idealtypischen Frauenkörper. Also das ist triefend, ja. Also gibt es auch bei Thorak, ja. Thorak macht auch solche Dinge. Breker sowieso. Verschiedenste Motive, die auch also auf eine verquere Art und Weise schwülstig sind. Also es ist ja, ich sage jetzt nicht Porno, obwohl das Element Pornografie mit drin steckt. Aber das ist natürlich, das ist ja viel zu ernst, um nur pornografisch zu sein. Das ist ja Weltbild, das ist Utopie, das ist Verheißung, das ist Erfüllung einer zukünftigen nationalsozialistischen Volksgemeinschaft und. Das alles ist da richtig, sage ich mal, eklig penetrant reingearbeitet in die Formenkonstellation, vor der wir hier stehen, tun andere auch. Aber das ist schon, sag ich mal, besonders programmatisch, finde ich.
Krass. Also ich überlege nochmal, ob ich meine Einschätzung, die Statuen könnten in jedem random Stadtpark stehen, so nochmal wiederholen würde. Weil das ist ja schon heftig, wenn man das so einmal analysiert bekommt.
Ja, ich bin allerdings bei solchen Urteilen immer hin und her gerissen, weil man ja irgendwie immer noch nicht weiß, war Matthias Schumacher überzeugter Nationalsozialist oder hat er sich nur angedient, um richtig Kohle zu machen? Wir haben ja gehört, wenn man es nach München zur GDK geschafft hat, vor allem als Bildhauer, dann war das Top-Level für mögliche Verkäufe.
2011 ist die Datenbank GDK Research online gegangen und das war für manche Sammler ein Tag wie Geburtstag und Weihnachten zusammen.
NS-Kunst per Mausklick, titelte eine Zeitung damals. Insgesamt sind 12.000 Werke dokumentiert, mit Fotos und Hintergrundinformationen. Bei der Recherche wurde mir immer wieder der Name eines Sammlers genannt, der es in Europa besonders auf diese Objekte abgesehen hat. Ich habe ihm dann einfach mal eine Mail geschrieben. Und er hat mir sofort geantwortet, ja, es gäbe einen großen Markt für diese Kunst. Lebensgroße Bronzen seien äußerst selten. Er habe allein 60 Werke, die auf der GDK ausgestellt waren. Und ja, anonym würde er darüber reden.
Und er würde es uns sogar zeigen. Und das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen und habe ihn besucht.
Das zum Beispiel kommt aus Alaska. Das habe ich gleich gezeigt, aus die Kiste. Mhm. Die Fischerboot, das hat mich 4 Jahre gekostet, um das aus der Wildnis aus Alaska zu holen.
Aber was hat es da gemacht? Wie ist da lebt da hingekommen?
Ja, der Mann will anonym bleiben, weil er auch für die CIA gearbeitet hat.
Wer ist dieser krasse Sammler, der für Kunstwerke aus der NS-Zeit bis in die Wildnis von Alaska reist? Und was kann er uns zur Bogenschützin sagen? Wurde sie ihm vielleicht sogar angeboten?
Wir suchen weiter die gestohlene Statue und auch die zweite Bogenschützin. Denn wir fragen uns, wo ist die Bogenschützin, die Josef Goebbels gekauft hat? Eine Spur führt in den Norden von Berlin.
Alle Folgen von Kunstverbrechen, Großpapi, Goebbels und die Nazikunst könnt ihr schon jetzt in der ARD-Audiothek hören.
Schreibt uns gern euer Feedback an kunstverbrechen@ndr.de. Und natürlich freuen wir uns über Bewertungen, dann finden noch mehr Menschen diesen Podcast. Empfehlt Kunstverbrechen gern weiter, wenn ihr mögt.
Dafür schon jetzt vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Ciao. Kunstverbrechen, Großpapi, Goebbels und die Nazikunst ist ein True Crime Doku Podcast von NDR Kultur.
ReporterInnen und Hosts sind wir, Torben Steenbuck und Lenore Lötsch.
Redaktion bei dieser Folge hatten Juliane Bergmann und Alexandra Friedrich.
Die Produktion, das Sounddesign und die Musik kommen von Oleg Tjulenev mit Unterstützung von Martin Trautvetter.
Verantwortlich für die Distribution und das Marketing bei Kunstverbrechen sind Julia Kaiser, Birgit Labs und Max Roloff.
Redaktionelle Unterstützung Tom Holste.
Redaktionsleitung Imke Andersen und Produktionsleitung Claudia Richter.
Leitung NDR Kultur Anja Würzberg.
Wir bedanken uns bei Stefanie und ihrer Familie.
Und vielen Dank an alle UnterstützerInnen beim NDR und in der ARD. Und natürlich vielen Dank an euch, liebe Kunstverbrechen-Community, für eure Hinweise, fürs Zuhören und fürs Mitfiebern. Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für euch. Kein True Crime, aber Crime und Mystery. Friedrich Arni, ein Top-Krimi-Autor, hat ein Hörspiel geschrieben, das euch sicher nicht mehr loslassen wird. Die Wut der Wellen. Es spielt auf Jüst. Dort ertrinken unter mysteriösen Umständen Kinder. Es scheint, als würden die Wellen sie und ihre Eltern bestrafen. Dafür, dass sie die Nordsee und ihre gewaltige Macht unterschätzen und nicht genug aufpassen am Strand. Es wird also wirklich spannend und zwei Kommissarinnen versuchen da Licht ins Dunkel zu bringen. Eine, ganz rational, gespielt von Friederike Kempter, kennt ihr vielleicht aus dem Münster-Tatort. Und die andere, die glaubt an paranormale Phänomene und schwimmt raus, um mit den Wellen zu reden. Die wird gespielt von Pega Feridoni, bekannt unter anderem aus der ARD-Serie Türkisch für Anfänger. Den Mystery-Krimi Die Wut der Wellen gibt's in der ARD-Audiothek im Krimi-Feed auf der Spur. Und wir verlinken es euch auch nochmal bei uns in den Shownotes.